I Love My Mopeds. Zwei Räder, ein Motor, eine Leidenschaft. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge in unserem Podcast I Love My Mopeds. Zwei Räder, ein Motor, eine Leidenschaft. Und heute zu Gast ist der Michael Christ. Der Michael Christ ist Obmann vom Verein Motorradland Austria, einer Biker-Community. Und um das Thema wird es ja heute gehen, um die Community. Was die Community ausmacht, wie die Community lebt bei Motorradland Austria. Ihr habt ja einen lässigen Webauftritt, wo man sehr vieles über euch erfährt und über eure Aktivitäten. Ja. Gleichzeitig aber seid ihr auf Social Media sehr präsent. Und ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, Michael. Eigentlich sagt der keiner Michael zu dir, du bist ja der Micha. Ja?
Genau.
Danke, Micha, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns über das Thema Community unter den Bikern zu plaudern. Und eigentlich sind ja wir heute zu Gast, weil ihr seht das im Hintergrund. Wir sind im Eldorado für Biker, nämlich rund um uns lauter lässige Mopeds. Und ja, wir sind heute in Graz eingeladen bei Euromotors Graz. Danke auch nochmal an den Heli für die Gelegenheit, dass wir unsere heutige Podcast-Folge hier aufnehmen dürfen, im Herzen von Graz. Bevor wir aber jetzt über Motorradland Austria reden, Micha, dazu einmal unseren Zuhörern, Zuhörerinnen und auch Zuschauern auf YouTube ein bisschen was über die.
Gerne. Ja, also danke auf jeden Fall auch für die Gelegenheit, dass ich heute da sein darf und mit euch ein bisschen plaudern. Freue mich immer wieder, wenn ich meine Leidenschaft vom Motorradfahren mit anderen teilen darf. Das ist einfach was ja, Motorradfahren inspiriert mich einfach. Das zieht sich bei mir wirklich durch den kompletten Alltag von Jänner bis Dezember durch. Es gibt selten einen Tag, wo ich mich nicht in irgendeiner Form mit Motorradl beschäftige.
Ja, du hast ja erzählt schon, du magst gar nicht mehr gerne Auto fahren, weil Motorradfahren ist viel geiler aus deiner Sicht.
Absolut. Also ich war, bevor ich wirklich ganz intensiv zum Motorradfahren, zum Biken angefangen habe, gern und viel mit dem Auto unterwegs, gerade zu einer Studentenzeiten oder wie ich 18 war, meinen Führerschein gemacht habe. Aber seit ich auf Zweirad umgesattelt habe, ist eigentlich das mein Fortbewegungsmittel Nummer eins. Mhm. Ich selber lebe ja in Graz und allein wenn ich in mein Auto einsteige, da kriege ich schon so einen Schädel, weil der Verkehr, diese Hektik, dieser Stress, was da oft auf den Straßen herrscht, da wäre ich narrisch. Mhm. Und mit dem Moped ist halt klasse, weil, was du gescheit sagst, durch einmal fahren oder dann brauchst du an der Ampel nicht warten und ja, bist einfach viel, viel wendiger und mobiler und schneller unterwegs.
Definitiv, ja. Ja. Und Spaß macht es auch.
Ja, das natürlich, ja. Natürlich.
Heute bist du ja in deiner Funktion, in deiner offiziellen Funktion als Obmann von Motorradland Austria bei uns. Ihr seid von der Rechtsform her ein Verein. Ja, ihr seid aber kein Club im klassischen Sinne, aber ihr seid kein Verein mit Vereinslokal und wir treffen uns einmal im Monat und mit den Mitgliedern und so weiter. Ihr seid viel größer und viel mehr. Wer ist Motorradland Austria und was ist so eure Mission? Wie kamst du dazu, uns ein bisschen was über Motorradland Austria?
Genau, wie du schon sagst, richtig. Wir sind zwar von der Rechtsform her ein eingetragener Verein. Das hat natürlich Gründe, dass wir einen gewissen Rahmen, eine gewisse Rechtssicherheit haben. Entstanden ist Motorradland Austria schon vor langer, langer Zeit. Und zwar war das 2016. Da war eben eine Gruppe von leidenschaftlichen Bikern, die eben gesagt haben, ja, wir wollen uns zusammenschließen. Und die haben auch ein bisschen erkannt, es fehlt ein bisschen eine zentrale Anlaufstelle, um sich zu organisieren, um Ausfahrten auf die Beine zu stellen, einfach um ein bisschen diese Leidenschaft Motorrad zu teilen. Mhm. Und so ist eben 2016 die Gruppe Motorradland Austria gegründet worden, die Facebook-Gruppe.
Okay, mit der Facebook-Gruppe hat es in Wahrheit angefangen.
Genau.
Ah, cool.
Und das Ganze hat dann relativ schnell eine gewisse Eigendynamik entwickelt und dadurch ist dann auch wie soll ich sagen, einfach die Notwendigkeit aufkommen, das Ganze ein bisschen überregionaler zu gestalten und auch ein bisschen das Angebot auszubauen. Mhm. Und 2021 ist dann der Schritt passiert, einen Verein zu gründen. Mhm. Und 2021 war dann auch das Jahr, wo Motorradland Austria das Vorteilsprogramm ins Leben gerufen hat mit der Goldcard.
Ja, die, das reden wir noch. Ja.
Genau,
ja.
Da kommen wir später noch dazu. Mhm. Und das ist super angelaufen, ist super gestartet und da ist auch ein großes Potenzial dahinter. Mhm. Der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, okay, wir machen die Goldcard, war, weil man zum einen hergegangen ist und gesagt hat, okay, wir wollen Biker vergünstigte Angebote bei unseren Partnerbetrieben liefern. Mhm. Dass sie also mal günstiger übernachten können, dass sie bei Händlern gute Konditionen kriegen, bei Trainings, also wirklich alles, was so ist, Motorradfahren abdeckt. Mhm. Und natürlich auch, weil 2021, wir wissen es alle, das war die Corona-Zeit, wollten wir einfach die heimische Wirtschaft ein bisschen fördern. Einfach zu sagen.
Okay, also Regionalität war ein Hintergedanke dazu.
Ja. Genau, einfach zu sagen, passt, schauen wir das Geld zu jetzt nicht irgendwo ins Ausland abwandern, mhm, sondern wirklich Motorradurlaub in Österreich interessant zu machen, eben dort die heimischen Betriebe zu unterstützen, mhm, und genauso auch Händler und diverse Dienstleister. Mhm. Weil wir wissen es alle, das Internet tut sehr viel und das ist so ein bisschen eine, ja, nicht Gutgläubigkeit, aber einfach so, ja, einfach eine Idee, eine schöne Möglichkeit, was Gutes zu tun.
Mhm. Habt ihr jetzt, also eure Mitglieder, wenn man jetzt so einen Verein denkt, sind eure Mitglieder eingetragen beim Verein oder sind eure Mitglieder die Mitglieder der Facebook-Gruppe? Weil da habt ihr immer noch, also immer noch, über 12.000, die in der Gruppe drinnen sind.
Also es sind aktuell ein bisschen über 12.300 sogar, ja.
Genau. Und sind das auch eure Mitglieder? Also muss man Mitglied werden, dass man in die Facebook-Gruppen reinkommt und partizipieren kann dran an den ganzen Vorteilen, die du gerade erwähnt hast?
Nein, eben das unterscheidet uns eben von einem klassischen Motorradverein. Wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt da wir ja österreichweit agieren, mhm, nicht dieses eine Stammlokal oder dieses Vereinshaus oder was auch immer. Ja. Das heißt, das eine hängt nicht vom anderen ab. Facebook-Gruppe ist das, wie wir nach außen hin auch auftreten, zusätzlich, mhm, zu unserer Webpräsenz und zu unseren Aktionen, Veranstaltungen, Trainings, mhm, was auch immer. Und es steht an jedem frei, okay, was zu machen ist. Aber dieses klassische Verein, ich komme zu euch, trage mich ein, bin dann jedes Wochenende oder einmal im Monat beim Treffen, das gibt es nicht.
Mhm. Du hast jetzt schon die Regionalität und die Unterstützung der heimischen Betriebe erwähnt. Es hat natürlich auch die Vision und die Mission und die Aufgabe, die Biker zusammenzubringen. Motorradfahrerinnen und Fahrer, ja, gemeinsame Ausfahrten zu machen. Das war ja so der Ursprung auch dieser Gruppe. Was macht es denn ihr da alles so das ganze Jahr über an Ausfahrten? Du hast auch schon gesagt, überregional, also nicht nur im Raum Graz und Umgebung, sondern wo kann man sich da anhängen? Wie erfahrt man das? Und wo finden eure Ausfahrten statt? Und in welcher Regelmäßigkeit zum Beispiel auch?
Also kommuniziert wird das Ganze hauptsächlich über unsere Facebook-Gruppe und über unsere Homepage. Mhm. Wie gesagt, das Ganze geht über Österreich verteilt. Wenn das Ausfahrten sind, die werden ausgeschrieben. Wenn das Stammtische sind, werden die ausgeschrieben. Wenn das Training sind, wird das genauso ausgeschrieben. Wir haben jetzt zum Beispiel im Mai nächsten Jahres mit dem Peter Bachmann, mhm, ein sehr cooles Fahrsicherheitstraining, das typische Warm-up.
Ja. Und genau, so wieder alles, so die Wintersteifigkeit ausschütteln.
Genau. Mhm. Und ich bin auch sehr froh, dass der Peter uns unterstützt, weil er ist einfach ein genialer Biker und er macht es irrsinnig gut.
Und ein genialer Instruktor gleichermaßen.
Absolut, ja. Also was du beim Peter lernst, das ist unglaublich.
Ja, übrigens, wer die Folge 2 noch nicht gesehen hat, bei uns im Podcast, die ist mit dem Peter Bachmann, wo wir über Angst und Sturzbewältigung plaudert haben. Also unbedingt auch die Folge 2 anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Motorradfahren kann ja manchmal auch so ganz bewusst einsam erlebt werden. Also wenn ich sage, ja, ich habe Lust auf eine Ausfahrt, ich drehe eine Runde, so eine Tagestour oder ein paar Stunden einfach setze ich mich aufs Moped. Was ist für dich so der Unterschied des gemeinsamen Fahren zum einsamen Fahren?
Da kann ich ganz klar sagen, das Gruppenerlebnis. Es hat beides, das Alleinefahren und das Gruppenfahren hat seinen Reiz. Mhm. Es sind halt verschiedene Zugänge. Also ich fahre für mich selber sehr gern allein, bin aber natürlich gern in Gruppen unterwegs, beziehungsweise leite gern Gruppen an oder führe Gruppen eben. Eine Gruppenausfahrt ist aber auch wieder was sehr Individuelles. Stimmt. Und jede Gruppenausfahrt ist anders. Mhm. Und ich sage, der größte Unterschied ist eigentlich immer der Charakter der Ausfahrt. Mache ich jetzt eine Ausfahrt, wo ich sage, okay, wir machen uns einfach einen schönen, geilen Tag, wir fahren einmal los, dort gibt es dann einmal einen Kaffee, dann fahren wir irgendwo hin, wo es gut zum Essen gibt, wir genießen die Landschaft, wir genießen die Gemeinschaft, das, was für mich persönlich einfach das Wichtigste ist an einer Gruppe. Mhm. Ich kann natürlich aber eine Gruppe ganz anders gestalten, weil ich dann sage, okay, ich bin jetzt mit 3-4 Leuten unterwegs, wir geben ein bisschen Gas, wir fokussieren uns mehr auf das Fahren selber. Ist auch eine Art von Gruppenausfall. Also das ist für alle Ansprüche gibt es Möglichkeiten.
Wie viele Ausfahrten organisierst du im Jahr? Wie viele Ausfahrten gibt es von Motorradland Austria
in Summe? Ich würde es jetzt nicht an einer Zahl festmachen. Mhm. Das ist ein bisschen nach Lust und Laune auch. Mhm. Ich versuche es halt in einer gewissen Regelmäßigkeit zu gestalten. Dass ich wirklich sage, so 2-mal im Monat auf jeden Fall was.
Ah, doch, so regelmäßig. Ja. Ah ja, okay, cool. Mhm.
Genau.
Und ihr habt so ein spezielles Event ja bei Motorradland Austria, nämlich die Fellas Rides, die es ja in Graz und auch wieder in Innsbruck gibt. Also
jawohl.
Es gibt pro Jahr 2 Fellows Rides. Ja. Was ist das konkret? Ich meine, ich weiß es, aber sehr viele kennen diese Ausfahrten nicht. Erzähl uns über
ja,
die einmal speziell.
Da hole ich gerne aber auch ein bisschen aus zum Fellows Ride.
Wir haben Zeit.
Der Fellows Ride ist eine Motorraddemonstration für Depressionshilfe. Das heißt, mit dem Fellows Ride setzen wir uns für ein besseres Verständnis von psychischer Gesundheit ein und versuchen auch das mangelnde Hilfsangebot, das was bei Depressionen, bei psychischen Erkrankungen ist, zu verbessern. Mhm. Der Fellows Ride, diese Initiative, hat einen Ursprung in Deutschland, in Würzburg. Das hat der Dieter Schneider 2021 zum ersten Mal auf die Beine gestellt.
Aber wahrscheinlich nicht zufällig nach Corona, ja, weil da ja dementsprechend viele emotionale Belastungen auf die Leute zukommen sind.
Das bestimmt, wobei die Intention von Dieter natürlich auch eine Geschichte hat. Der hat auch seine gewissen Erfahrungen damit gemacht. Ich gehe da jetzt nicht zu sehr drauf ein. Mhm. Es gibt auch einen Film, der nennt sich Ride, Don't Hide von Dieter. Mhm. Und da erzählt er auch schon ein bisschen was über das Thema. Also ganz, ganz spannend. Mhm. Er war selber auf der ganzen Welt unterwegs und ist eben dann mit gewissen Erkenntnissen zurückgekommen. Und dieser Fellows Ride ist dann sozusagen sein Mitbringsel gewesen. Mhm. Und mittlerweile, sagen wir 2025, haben wir schon 30 Fellows Rides in Europa und in Amerika.
Oh wow.
Also es ist sehr schnell, sehr stark gewachsen. Mhm. Es ist psychische Gesundheit ein Thema, das nach wie vor sehr viel mit Scham behaftet ist, das, was nach wie vor ein Tabuthema ist, das, was man aber langsam aufbrechen kann. Es ist noch viel Arbeit zu tun, um das wirklich salonfähig zu machen. Ich merke es selber in den Medien. Ja. Es heißt oft immer, meine psychische Gesundheit, das ist so wichtig, da muss man was tun. Aber wenn es dann wirklich ums Handeln geht, Ja, da wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger.
Ja, ja, auch gerne einen Aufruf an die Politik
dementsprechend. Ja, absolut.
Ja. Und das ist ja sicher euer Ziel, ja, so Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit dafür
ganz genau
zu betreiben und dazu werben dafür, dass die Politik und die Gesellschaft darauf noch sensibel aufmerksam gemacht wird drauf.
Ganz genau.
Ich kenne ja den Fellows Right vom heurigen Jahr, weil wir über Love My Moped ja auch unseren Beitrag versucht haben zu leisten und ihn dementsprechend auch geteilt haben und in die Breite bringen wollten. Ablaufen tut es so, man trifft sie, also da gibt es zwei Termine, einen Grazer Termin in Innsbruck, Mai, Juni, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und man kann da einfach mitmachen, egal was für ein Moped, egal wie lange man fährt oder woher man kommt, man kann mitmachen und gegen freiwillige Spende sammelt ihr Gelder ein, die ihr dann eben für diesen Zweck auch weitergibt.
Ist richtig, genau. Erzähl da jetzt ein bisschen noch was vorher zu meinem Zugang zu dem Ganzen. Mhm. Ich bin, wie auch zum Motorradland Austria, zum Fellows Ride eher durch Zufall gekommen. Ich habe eben im Internet diese Initiative gesehen aus Deutschland und habe mir gedacht, boah, geil, das brauchen wir auch für Graz. Das will ich machen, das will ich auf die Beine stellen. Und habe dann 2023 den ersten Fellows Ride in Graz organisiert. Heuer war es dann der dritte schon. Und jetzt sind wir eben schon in der Planung für den Fellows Ride 2026. Mhm. Ich habe sogar schon ein paar Ideen für 2027 im Kopf. Also die Mühlen stehen nicht still. Also ich bin da immer wieder auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, wie das Thema eben unter das Volk zu bringen ist, wie man da Nachhaltigkeit was bewirken kann. Und die Veranstaltung ist offen für einen jeden. Mhm. Wir haben eben nächstes Jahr den vierten Fellows Ride in Graz, in Innsbruck nach zweijähriger Pause wieder, den dritten jetzt dann schon. Mhm. Und vom Ablauf her ist es so, in Graz treffen wir uns am Hauptplatz. Und da kann ich ganz stolz sagen, wir sind die Einzigen, was wirklich mit den Motorradeln, mit den Bikes direkt auf dem Hauptplatz fahren dürfen. Und das ist einfach schon mal eine geile Geschichte.
Ja, absolut.
Schaut nicht nur super aus, sondern es macht einfach, ja, es ist einfach ein geiles Feeling. Mhm. Und der Ablauf ist so, das Ganze beginnt eben mit der Ankunft, mit der Begrüßung. Es werden dann natürlich Reden gehalten, es wird die Bevölkerung aufklärt über das Thema Depression, wo mangelt es am System, wo gibt es viel, viel Arbeit zu leisten, damit einfach psychische Gesundheit auf die Tagesordnung kommt. Mhm. Weil es ist ein Thema, es wird gern unter den Teppich gekehrt. Ich merke das selber sehr stark, wenn es um die Sponsorensuche geht. Viele sagen, boah, finde ich ein geiles Thema. Mhm. Aber naja, eigentlich, mein Name, ich möchte mich jetzt eher nicht so in der Öffentlichkeit sehen, das passt uns doch. Es ist eine unbequeme Geschichte. Es ist, wenn ich mir jetzt einen Haxenbrochen habe, hat sicher kein Mensch ein Problem, dass ich mich hinstelle, schaue, ich habe einen brochenen Haxen.
Ja.
Wenn es aber im Kopf ein bisschen rattert, ist einfach eine gewisse Hemmschwelle nach wie vor da.
Ja.
Obwohl es so viele Menschen betrifft.
Mehr als sie einen Fußbrochen haben.
Ja,
so geht's einmal. Ja.
Also laut dem Depressionsbericht von 2019, muss ich auch so sagen, 2019 ist schon eine lange Zeit her und bisher hat es noch keinen neuen gegeben. Das heißt, auch da sieht man.
Ist sicher nicht besser geworden.
Nein, also 2019 hat man von ungefähr, ich glaube, es waren 780.000 Betroffene gesprochen. Mhm. So 6%, 7% der österreichischen Bevölkerung. In der Corona-Zeit ist dieser Wert auf 20-25% hinauf korrigiert worden. Mhm. Und das ist auch meiner Meinung nach ein Wert, der realistisch ist. Es ist europaweit auch so, dass man sagt, jeder vierte Mensch, jede vierte Person erleidet zumindest einmal im Leben eine psychische Erkrankung. Wie lange sie die jetzt zieht, ist natürlich nicht genau bestimmt. Aber da sieht man schon, Volkskrankheit, Depression ist eine aktuelle Geschichte.
Finde ich klasse, dass ihr euch für das Thema also sozial engagiert und dann diese Community und die Leidenschaft und die Motorradfahrer kombiniert.
Es passt perfekt zusammen.
Gut zusammen, ja, genau, ja. Genau. Und du hast mir schon verraten, dass es 2026 wieder was Neues gibt beim Fellows Ride in Graz.
Genau.
Magst du da schon was anteasern oder ist das noch so geheim, dass wir es noch nicht sagen?
Ganz so geheim ist es nicht. Ja, wohl, es ist doch schon ein bisschen geheim noch. Mhm. Der Ablauf von den Fellows Rides ist ja sehr ähnlich. Das heißt, man trifft sich, dann wird eben über das Thema Depression gesprochen, Aufklärungsarbeit geleistet, ich formuliere es jetzt einfach einmal freundlich, die Politik und die Hilfseinrichtungen gebeten, doch ein bisschen mehr zu tun. Mhm. In Wirklichkeit müsste man ja sagen, hey, kommt es endlich in die Gang.
Ja, jetzt, genau.
Es ist nicht 11:55, wir sind schon eine halbe Stunde drüber.
Ja.
Und danach gibt es immer eine gemeinsame Ausfahrt mit am Ende. In dieser Veranstaltung werden dann eben Spenden gesammelt, die dann bei der Endkundgebung im Ziel dann eben feierlich an eine soziale Organisation übergeben wird.
Auch wieder regional in Österreich?
Genau,
bleibt da
in
da
unserem Fall in Österreich, in Deutschland oder anderen Ländern eben an Einrichtungen vor Ort. Und in Graz machen wir nächstes Jahr was anderes. Bisher war es ja immer so, dass die Fellows Rides am Vormittag gestartet sind. Nächstes Jahr werde ich in Graz erst am Nachmittag beginnen, weil das Ziel wird ein ganz besonderes sein. Wo es hingeht, das verrate ich allerdings noch nicht. Aber es ist ein einmaliges Erlebnis, das da auf die Teilnehmer wartet, das bestimmt für viel Gesprächsstoff und für ein geiles Erlebnis sorgen wird.
Ihr bleibt in der Steiermark, so viel darf man verraten.
Wir bleiben in der Steiermark, ja.
Okay, also sehr viele Motorradfahrer und Fahrerinnen werden sich jetzt schon denken, vielleicht geht es dorthin. Ja. Man muss sich anmelden, um es zu erleben.
Oder nicht zwingend.
Einfach kommen.
Genau, ja. Einfach vorbeikommen.
Das heißt, Facebook-Seite gleich mal fix abonnieren, Instagram-Kanal abonnieren und auf der Webseite nachschauen. Dort stehen die Termine bereits fest und tragt euch also im Kalender ein. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich bin dabei.
Ich freue mich auf jeden Fall schon.
Ja, ganz sicher.
Eine geile Geschichte.
Ja. Du hast jetzt auch schon, geile Geschichte, die Gold Card erwähnt, die gibt es ja auch bald nicht mehr.
Ja, ja.
Sondern es gibt ja dann jetzt in Kürze die Member Card.
So ist es.
Dazu uns da noch, was man bei Motorradland Austria mit der Membercard für Vergünstigungen und Erlebnisse genießt, wenn man sie nutzt.
Ja. Ich fange so an, dass ich jetzt einmal einfach kurz erzähle, wie es zu dieser Veränderung gekommen ist, was der Hintergrund ist, dass man das einfach ein bisschen mehr versteht. Ich selber bin ja zu Motorradland Austria erst 2022 dazugekommen. Eben auch wieder durch Zufall. Und habe mich anfangs einfach ein bisschen in die Facebook-Gruppen eingebracht, wo ich selber Postings gemacht habe und so, war dann als Admin ein bisschen aktiv und bin dann aber relativ schnell immer mehr und mehr reingewachsen. Und seit 2024 bin ich eben Obmann bzw. Leit Motorradland Austria. Und hinter Motorradland Austria steckt so viel Potenzial. Das ist einfach eine große Community, die Möglichkeiten bietet, die du mit einer Facebook-Gruppe allein nicht erreichen kannst.
Ja.
Und da geht es eben darum, neue Wege zu gehen. Meine Vision ist es, nicht nur online präsent zu sein, sondern das Ganze, was online passiert, auch ins echte Leben rüber zu transferieren.
Mhm.
Also aus einer digitalen Geschichte ein echtes Erlebnis zu machen. Und die Membercards ist eben unser Vorteilsprogramm, wo die Inhaber von vielen, vielen Vergünstigungen bei unseren Partnerbetrieben profitieren. Und das Ganze ist aber jetzt nicht nur eine Rabattkarte, sondern es ist auch ein gewisses Statement, okay, für Motorradland Austria, für die Motorrad-Community, weil mit dem Ganzen unterstützt du wieder Motorradland Austria selber, weil das ist ein bisschen, wir müssen uns ja irgendwo finanzieren. Mhm. Also wir machen das alle komplett freiwillig, weil es uns Spaß macht, weil wir die Leidenschaft dahinter haben. Das heißt, wir verdienen noch jetzt nicht wirklich was, aber wir haben natürlich für die Homepage gewisse Kosten, für unseren Webshop, für einfach eine gewisse Grundstruktur und über die Membercard finanzieren wir uns natürlich auch. Mhm. Also wir decken damit unsere Fixkosten. Mhm. Von dem her ist das schon sehr wichtig. Und eben da, um jetzt den Kreis nochmal zu schließen und das auf den Punkt zu bringen, Vorteil für dich, wenn du jetzt eine Membercard hast, du hast irrsinnig viele Partnerbetriebe, einen großen Pool, wo du sehr attraktive Vergünstigungen bekommst. Gleichzeitig unterstützt du Motorradland Austria, damit wir unser Partnerangebot ausbauen können, dass wir unsere Ausfahrten organisieren können, unsere Trainings, unser Tourenportal, was wir auf der Homepage haben, eben wirklich aktiv die Community erweitern können.
Mhm. Cool.
Du hast ja auch gefragt jetzt nach den Partnern, glaube ich, konkret.
Ja, genau. In welchen Bereichen sind die zu Hause? Also Hotellerie, klarerweise
genau,
Tourismus.
Genau, also Hotellerie ist ein großer Punkt. Da ist so, dass du bei unseren Partnerbetrieben minus 10% auf die Nächtigung inklusive Frühstück kriegst. Mhm. Und die weiteren Partner sind Werkstätten, Händler, Bekleidungsausstatter, wie zum Beispiel ein Louis, ein MKC-Motto. Ganz neu ist jetzt auch der Auna, den wir im Boot haben. Mhm. Wir haben jetzt auch eine sehr tolle Kooperation mit der Turmöl-Tankstelle an Land gezogen, wo du dann vergünstigt tanken kannst. Mhm. Und es ist ein schönes Paket. Also es geht wirklich darum, den Motorradfahrer von A bis Z gut zu versorgen. Genau.
Ja. Einfach versorgen, kurz Wort. Ich glaub, ja, alles, was man als Motorradfahrer so während der Saison so braucht.
Genau, und es rechnet sie, auf jeden Fall.
Ja. Mehr Informationen gibt es ab wann auf der Webseite zur Membercard?
Offiziell wird es der 1. November sein.
Alles klar, gut. Ist nicht mehr so weit hin.
Nein.
Gut. Du hast da noch die Facebook-Gruppe erwähnt mit über 12.300 Mitgliedern. Wovon lebt diese Gruppe? Ist es so, dass ich in die Gruppen reinschreibe, hey, hat wer Zeit, machen wir gemeinsame Ausfahrt? Oder ist es größer, ist es überregional? Also nicht diese, ich suche zwar Leute, dass ich am Wochenende irgendwem finde, der mit mir gemeinsam fährt. Was ist das Ziel dieser Facebook-Gruppe und wovon lebt die? Und ganz stark wahrscheinlich auch von der Community, von den Kommentaren und so weiter. Wie funktioniert das in der Facebook-Gruppe?
Ja, die Facebook-Gruppe ist die Plattform, wo sie die Mitglieder der Gruppen eben austauschen. Bei uns ist es Bilder teilen, Routen teilen, verschiedene Postings zu Erlebnissen. Es werden natürlich auch Fragen gestellt. Ich würde gern dort und dort hinfahren. Hast nicht einen Tipp für eine Unterkunft für mich? Natürlich passieren auch Postings. Ich würde gern am Wochenende wegfahren. Hat wer Lust, sich anzuhängen? Also ich sage da wirklich das klassische Facebook-Gruppen-Geschehen.
Mhm. Das heißt, auch Wissen zu teilen ist ein Ziel dieser Facebook-Gruppe. Also so, hast du einen Tipp für mich? Da bin ich jetzt da hängen geblieben. Also quasi, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mein Motorrad einwintere und so weiter, was ist das beste Ladegerät, also Ladefrischhaltegerät, Batteriefrischhaltegerät habe ich gehört, nennt man das. Hat wer einen Tipp für mich oder irgendeine technische Frage? Passiert das auch in der Gruppe?
Es passiert, ja, aber in meinen Augen noch viel zu wenig. Mhm. Das sehe ich nicht nur bei unserer Gruppe jetzt so, natürlich auch in andere. Es gibt ja viele, viele, viele Motorradgruppen und jede Facebook-Gruppe hat ihren eigenen Charme.
Ja.
Das ist unumstrittbar. Was ich eben aber schade finde, ist, dass jede Gruppe ein großes Potenzial in sich birgt.
Mhm. Das zu wenig genutzt
wird. Und das wird in meinen Augen nach wie vor zu wenig genutzt. Ich benutze gern den Ausdruck Schwarmwissen, der, was das sehr gut beschreibt. Mhm. Und ich habe in jeder Gruppe unzählige Spezialisten dabei.
Ganz sicher.
Weil Jeder kennt sie irgendwo aus.
Bei 12.300 Leuten geht das gar nicht anders.
So, ja. So ist es. Ja. Und ich würde mir schon sehr wünschen, wenn das Ganze nicht nur in unserer Gruppe, sondern wirklich auch in allen anderen Gruppen noch viel, viel aktiver wird. Mhm. Dass wirklich man hergeht und sagt, passt, ich habe eine Anlaufstelle und ich weiß, da wird mir geholfen.
Ja, das ist ja wiederum der soziale Aspekt der Community.
Genau.
Das Wissen zu teilen mit anderen, das brauchen und schenken was her. So nach dem Kammerprinzip, ich schenke gerne einen Tipp her und ich weiß, mir wird dann auch was zurückgeschenkt, wenn ich einmal eine Frage habe.
Ja. Genau.
Okay, so ein Aufruf auch an deine Mitglieder in der Facebook-Gruppe.
So ist es.
Nutzt das Schamwissen. Ja, so ist auch Schwarmwissen.
Als Zungenbrecher,
ja, genau. Aber es hat auch einen Charme, in so einer Gruppe zu sein. Also nutzt das Schwarmwissen und ja, teilt es euch auch gerne mit. Ja, so, das ist dein Aufruf, wenn ich dich da richtig verstanden habe.
Mhm. Weil ich finde es einfach schade, dass Potenzial verschwendet wird.
Ja.
Weil jeder fragt sich oder steht oft vor Herausforderungen, sei es jetzt dazu an der Tour, sei es jetzt zu was Technischen. Gell? Gut, vielleicht habe ich in meinem Bekanntenkreis und jeder hat seinen Motorradkreis, wo natürlich auch Wissen vorhanden ist. Gell?
Mhm.
Aber ich finde es da auch wieder schön, wenn man sagt, passt, ich stelle eine Frage rein, kriege kompetente Antwort, weil es haben ja andere auch wieder was davon.
Ja, genau. Provokante Frage. Facebook, ist das nicht ein bisschen oldschool? Ist nicht WhatsApp irgendwie gescheiter?
Ja und nein.
Mhm.
Ja und nein. Das hängt immer vom Zweck der Geschichte ab. WhatsApp ist halt sehr praktisch, wenn ich mich schnell verabreden will, wenn ich schnell was teilen will, wenn ich sage, okay, passt, ich fahre, ist er dabei.
Mhm.
Und die WhatsApp-Gruppen beschränken sich ja meistens dann eher auf regionale Geschichten oder auf eine bestimmte Gruppierung. Ich weiß, ob das jetzt eine Harley-Gruppe ist oder eine Biker-Girls-Gruppe oder die Grazer-Partie,
ja.
Wo man einfach wirklich eine Nähe hat, wo einfach schnell ist. Also wenn ich jetzt da in die Motorradland Austria Facebook-Gruppen was reinschreiben würde und sage, du, hat wer Lust in Vorarlberg eine Ausfahrt zu machen, ja, wird das an Graz eher weniger interessieren. Also für sowas ist auf WhatsApp-Gruppen sicher hilfreicher.
Mhm.
Natürlich zum Teilen und zum Inspirieren ist auf Facebook-Gruppen absolut das Mittel der Wahl. Mhm. Auch wenn es dann geht, um Veranstaltungen zu bewerben, zu organisieren, weil einfach das Ganze eine viel höhere Aufmerksamkeit und Reichweiten generiert.
Ja. Hm. Gib dir recht.
Aber es ist sowieso, Social Media verändert sich. Und Social Media verändert sich so rasend schnell. Ich bin da selber sehr tief in der Materie drinnen.
Mhm.
Nicht nur Social Media, das Ganze im KI-Bereich, da befasse ich mich sehr intensiv. Und was vielleicht heute funktioniert, kann übermorgen schon wieder komplett anders sein.
Ja.
Meine Beobachtung war oder ist halt die, dass Facebook eher von, ich will jetzt nicht sagen alte Leute, aber für ganz junge nicht mehr so attraktiv ist.
Ja, sagen wir mal 35 plus, ja, so
25, 30 plus, da sind wir auf jeden Fall gut. Mhm. Der Rest verlagert sich TikTok, Instagram und andere Medien, wo es allerdings eher um den schnellen Konsum geht.
Ja.
Das ist, ja, es ist schön, wenn ich, meine, ich bin ab, wir sind auch bei Instagram, klar, aber es hat einen anderen Charakter. Mhm. Bei Instagram, du merkst, wirklich zack, 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 du gehst da durch, like, zack, zack.
Mhm.
Bei Facebook bleibst tendenziell ein bisschen länger hängen.
Ja, und wie du sagst, es hat einen anderen Hintergrund, nämlich das Teilen und das gegenseitige Austauschen,
genau.
Wo Facebook dann das ideale Medium jetzt noch ist für dich. Hm? Okay. Kommen wir jetzt von der digitalen Welt so in die echte Welt, hast du bezeichnet, in die analoge Welt der Ausfahrten. Da bist ja du Experte nach so vielen Ausfahrten, die du schon organisiert hast. Du möchtest da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über das reden, wie man gute Ausfahrten organisiert, wenn ich es jetzt nicht über Motorradland Austria mache und da mitfahre, sondern wenn ich mir das selber organisiere. Das ist ja nicht ganz so einfach, wenn man zu zehnt unterwegs ist. Da sollte man so auf Spürregelnachten, ihr habt ja auch Tourenregeln auf eurer Webseite, übrigens gerne zum Download zur Verfügung gestellt. Wo sind denn so aus deiner Sicht die 3, 4, 5 wichtigsten Spürregeln einer Gruppenausfahrt, einer größeren Tour oder kürzeren Tour? Wurscht, Hauptsache einer Gruppenausfahrt, man ist so, ab wann ist man eigentlich eine Gruppe?
Das ist schon mal eine gute Frage, ab wann ist eine Gruppe, gell? Ja. Hängt natürlich auch wieder vom Charakter der Ausfahrt zusammen. Ich kann eine Gruppe mit 3 Leuten sein, ich kann eine Gruppe mit 20 Leuten sein. Wo ziehst du da wirklich den Punkt, ob so viele Personen ist eine Gruppe?
Ja. Aber sagen wir mal, es ist jetzt nicht die 3 besten Freunde, die sich dauernd sehen und dauernd miteinander fahren miteinander, sondern es ist eine Ausfahrt von Menschen, die sich zwar vielleicht besser oder auch weniger gut kennen und machen eine gemeinsame Ausfahrt. Was sind da so die wichtigsten Tourenregeln?
Ich habe für mich da so 3 Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Das erste ist, Sicherheit geht immer vor. Mhm. Egal, was ich mache, nie mit, wie sagt man, Roadrunner-Prinzip, Vollgas voran, gell? Sondern wirklich schauen, Sicherheit ist das oberste Credo, weil am Schluss zählt nicht nur das Erlebnis, sondern das sichere Ankommen daheim.
Ja.
Dann das zweite ist, dass ich mich an die Regeln vom Fahren im Konvoi halte, die sehr wichtig sind. Und das dritte ist der gegenseitige Respekt, aber auch die Ehrlichkeit zueinander. Mhm. Das heißt, dass ich wirklich mir auf Augenhöhe begegne und aber auch konkret aussprich, wenn was nicht passt oder wie was zu sein hat.
Ja. Okay. Fahren im Konvoi, was ist da wichtig aus deiner Sicht?
Fahren im Konvoi ist eine Herausforderung, nicht nur für den Tourguide, sondern auch für die Teilnehmer. Es ist, wenn ich allein unterwegs bin, kann ich mich wirklich auf mich selber fokussieren. In einer Gruppe habe ich schon einmal von Grund aus eine Eigendynamik. Da passiert einfach viel mehr. Das heißt, ich muss auf viel mehr andere Sachen achten. Mhm. Wo ist mein Vordermann? Wo ist mein Hintermann? Wie ist meine Position in der Gruppe? Aber es gibt so ein paar Grundregeln zum Fahren im Konvoi, die man eben einhalten sollte.
Ja.
Das ist, ich habe einmal einen Road Captain oder eben den Tourguide. Der führt das Ganze. Also der Tourguide ist für mich so ein bisschen das Multitalent. Der ist nicht nur Führungskraft, der ist Organisator, der ist Psychologe, der ist Pannenmanagement, der ist Notfallmanager. Der ist wirklich für das komplette Gelingen der Tour verantwortlich. Mhm. Von der Planung weg bis hin zum sicheren Ankommen zu Hause.
Mhm.
Dann hinter dem Tourguide, hinter dem Roadcaptain, fahren dann eben die Teilnehmer.
Mhm.
Da ist es wichtig, die Zickzack-Formation. Mhm. Sprich, der erste Teilnehmer, genau das versetzte Fahren.
Ja.
Das heißt, der erste Teilnehmer fährt rechts hinter dem Tourguide, der nächste links, rechts, links, rechts, links.
Mhm.
Und das geht eben bis ganz durch hinten. Und der letzte Mann, ich sage immer Last Rider, weil Schlusslicht, das klingt irgendwie so, ja, du bist der Letzte.
Kämen wir aus dem Schulskikurs, ja.
Genau.
Ja, genau.
Und
aber es gibt Leute, die machen gerne das Schlusslicht.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Mhm. Und ist aus meiner Sicht schon eine wichtige Position, weil der hat alles vor sich, ja, und im Blick.
Ja. Ja.
Ist das so quasi der zweite Tourguide? Oder ist das wurscht, wer das ist?
Ich würde sagen, das ist mitunter eine der wichtigsten Personen.
Mhm.
Weil der Last Rider sorgt für die Kommunikation zum Tourguide-Ferry.
Mhm.
Das heißt, egal, was in der Gruppe passiert, ob da jetzt einer einmal liegen bleibt, weil er einen Platten hat, weil er vielleicht in Schotter gelandet ist, was Gott sei Dank mir noch nicht passiert ist mit einer Gruppe, da ist einfach wichtig, Info nach vorn.
Mhm.
Und der ist wirklich für das verantwortlich, dass kommuniziert wird.
Mhm.
Und natürlich auch, dass Hilfe geleistet wird.
Mhm.
Weil er einfach dafür Sorge zum Tragen hat, dass die Gruppen als Einheit funktioniert.
Ja, oder auch, wenn man der Sprit ausgeht. Ja. Also wenn einer ansagt, okay, müsst irgendwie tanken.
Genau. Wobei ein guter Tourguide das schon in der Planung berücksichtigt.
Stimmt.
Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine Gruppenausfahrt ausschreibe, überlege ich mir nicht nur die Routen, die Routen wirklich genau, mhm. sondern ich plane auch meine Kaffeestopps ein, meine Tankpausen, Alternativrouten, sollte mal was Unerwartetes passieren. Ich bereite mich genauso aufs Wetter vor und ich definiere wirklich schon im Vorhinein, welchen Charakter hat die Gruppe. Das heißt, ist es eine gemütliche Gemeinschaftsausfahrt zum Beisammensein, zum Genießen? Ist es eine sportlichere Ausfahrt? Ist es eine Ausfahrt für Anfänger? Was auch immer. Mhm. Und je genauer ich da meine Hausaufgaben mache, desto besser funktioniert dann das in der Gruppe.
Ja, also Vorbereitung ist das halbe Leben, ja, auch da wieder. Eine Frage noch, unterschiedliche Fahrniveaus. Also es gibt ja die Routiniers und die Voranfänger oder die, die halt immer wieder mal fahren und die, die jeden Tag fahren. Wer fährt in der Gruppe wo? Fahren die eher Anfänger gleich hinterm Tourguide oder fahren da die Schnellern und dann splittert sich das vielleicht auf und dann entstehen zwei Gruppen, was wahrscheinlich nicht so geschickt ist. Wie teilst du das ein? Ja. Also du hast da die Ehrlichkeit angesprochen. Soll man das am Anfang natürlich ehrlich sagen, wie man sich fühlt? Und,
ja. Absolut. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Form der Eigenverantwortung, sie mitzuteilen. Mhm. Ich mache, oder was mir sehr wichtig ist bei meinen Ausfahrten, ist das Briefing. Ganz am Anfang sind die Leute beim Treffpunkt. Pünktlichkeit gehört dazu, das ist für mich
auch Form Respekt.
Genau. Und das Briefing ist schon sehr, sehr wichtig, weil ich einfach da einmal sagen kann, okay, dort geht's hin, liebe Leute, so wird dann im Konvoi gefahren, macht euch keine Sorgen, wir haben Tankstops, wir haben Pausen, einfach je mehr Infos ich weitergebe, desto mehr Leichtigkeit hat da jeder Teilnehmer beim Fahren,
weil er weiß,
der Rahmen ist mehr oder weniger sicher, sofern man sicher eingrenzen kann. Natürlich, du wirst immer unerwartete Situationen haben, aber ich nehme da einfach viel Sorge oder viel vom Denken aus. Mhm. In der Gruppe schaut es dann eben so aus, weil du gefragt hast, wie teilst du die Gruppen auf? Die schwächsten Fahrer oder Voranfänger fahren hinter dem Tourguide gleich direkt. Weil du hast diesen bekannten Ziehharmonika-Effekt. Mhm. Das heißt, wenn ich vorne Hausnummer mit 80 km/h fahre und bin mit 20, 25 Leuten unterwegs, hat der hinten schon 100, 110 vielleicht drauf. Mhm. Und der Anspruch an das Fahrkönnen steigt, je weiter dass ich hinten bin.
Ja.
Lustigerweise, und mit dem bin ich öfters konfrontiert, haben gerade oft Anfänger eine Scheu vorne mitzufahren. Mhm. Das heißt, die fühlen sich eigentlich sicherer, wenn sie sagen, nein, ich fahre lieber ein bisschen weiter hinten.
Weil da schauen wir nicht so viel zu beim Fahren, vielleicht deswegen.
Genau, aber eher, genau das ist eigentlich der Fehler. Wo du wirklich sagst, hey, vertraut mir, traut euch vorzufahren mit, das ist entspannter. Mhm. Und ich schaue dann natürlich auch immer in meine Gruppen, okay, wer ist alles dabei? Viele kennt man mittlerweile, viele weiß ich, wie sie fahren, aber auch wenn es dann Neiche sind, gell? Ich merke das auch am Verhalten. Weißt, wenn es dann am Sammelpunkt ist, du siehst, wie geht der oder diejenige mit dem Motorrad um. Wie verhält er sich, wie ist die Körpersprache. Gell? Dann auch wirklich, wo ich dann sage, okay, ich gehe gezielt zu jemandem zu, ich sage, du, schaut's aus, fühlst dich wohl, wie geht's da? Nein, passt, ich fahre halt bei mir fahren und nein, ich traue mich nicht fahren, das ist so, das stresst mich so viel, ich sage, du, vorne bei mir, da bin ich sicher, da ist es am entspanntesten. Du konzentrierst dich auf mich und lass das, was hinten ist, passieren.
Ja.
Was jetzt aber natürlich nicht heißt, dass ich in einer Gruppe den Hintermann fräsen soll.
Ja.
Darum sage ich, eine Gruppe, es ist eine
gewisse Herausforderung. Eine Gruppe ist eine Gruppe, ist eine Gemeinschaft und jeder hat tragt Verantwortung.
So ist es. Das heißt, ich muss nicht nur im Blick auf meinen Vordermann haben, sondern auch schauen, was passiert hinter mir.
Ja, leuchtet ein. Mhm. In so einer großen Gruppenausfahrt stellen wir es auch mit dem versetzten Fahren noch spannend im Kurvenfahren. Ne? So, du nennst das den magnetischen Mittelstreifen, haben wir am Telefon schon geplant.
Ja.
Das ist ja, wenn man jetzt schon links fährt, wenn man eben versetzt fährt, der vor mir fährt auf der rechten Seite, ich fahre schon ein bisschen mehr in der Mitte der Straße.
Ja.
aber halt noch natürlich auf meiner Seite, dann kommt man in einer Linkskurve halt der Mittelstrafe schon schnell nahe. Ne? Wie gehst du da um im Briefing, was das Kurvenfahren betrifft?
Tja, das ist eine gute Frage. Wie steige ich da jetzt am besten ein? Der magnetische Mittelstreifen, um das Ganze einmal zu definieren, ich weiß nicht, ob das Wort schon jemand einmal verwendet hat oder nicht, aber
ich nehme es gern so, wie du es gesagt hast.
Weil ich merke selber, wenn ich jetzt oft allein unterwegs bin oder auch mit Gruppen, gell, irgendwas muss da in dieser Farbe drinnen sein, die Motorradfahrer magnetisch anzieht und in die Mitten eintreibt. Mhm. Warum das so ist, ist eine psychologische Geschichte, weil man sich gefühlt sicherer fühlt.
Ja, mehr links am Platz, rechts am Platz.
Genau. Ja. Mhm. Und mir ist das nicht nur einmal schon passiert, dass wenn ich unterwegs bin, dass mir eine Partie entgegenkommt oder ein einzelner Motorradfahrer, dem wir entweder mitten auf dem Mittelstreifen entgegenkommen oder sogar auf meiner Seite, weil er die Kurven schnell gefahren ist, dann falsche Kurventechnik gehabt hat.
Ja.
Und das ist sehr, sehr schwer, das aus den Köpfen von den Leuten rauszubringen.
Mhm.
Darum ist auch Training sehr wichtig. Aber da können wir später auch noch dazu kommen. In einer Gruppe ist es idealerweise so, ich sage es auch immer im Briefing dazu, der Erste, was rechts fährt, fährt bitte wirklich rechts. Ja, es heißt jetzt nicht, dass er am Parkett draußen fahren soll, aber rechts und idealerweise fährt dann der Linksfahrende in der Mitte.
Mhm.
Somit kann ich eine gute Kurvenlinie gewährleisten, ohne dass der Linksfahrende zu weit nach außen treibt.
Mhm. Theoretisch ist es aber auch möglich, dass ich sage, okay, vor einer Kurve pendeln sie alle auf der rechten Seite ein, dass sie hinterschneiden können. Ja, so ganz rechts anfahren, dass ich halt nicht über die Mitten komme. Sagst du es dazu? Also auf der geraden fahren wir schön versetzt und vor einer Kurve hintereinander
ein. Persönlich so, dass ich doch eine gewisse Versetzung habe.
In der Kurve.
Ich mag jetzt nicht diesen Gänsemarsch haben.
Ja.
Warum? Es ist eine gewisse Sicherheitsreserve.
Mhm.
Ich weiß, wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin und man kennt sie untereinander nicht, ich weiß nicht, wie mein Vordermann fährt oder wie der in der Kurve reagiert. Gell?
Mhm.
Das heißt, da hole ich mir lieber ein bisschen einen Buffer raus, wo ich sage, pick ihm nicht hinten auf dem Reif drauf, sondern fahr von mir aus, wenn es nur ein halber Meter ist.
Mhm.
Das gibt da einfach viel Luft, um zu reagieren.
Ja.
Weil dein Vordermann kommt in die Kurven, kriegt vielleicht Panik oder merkt, er ist schnell dran, schleift zusammen und sonst macht es bumm und du klebst hinten drauf.
Mhm. So. Das heißt, auch in der Kurve versetzt.
Ja. Wie gesagt, nicht.
Ja.
Genau. Natürlich nicht komplett verteilt. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du als Linksfahrer damit am Mittelstreifen fährst. Ja. Das ist eine Katastrophe.
Stimmt. Gut. Thema Navigation in der Gruppe, in einer größeren Gruppe. Was hältst du richtiger? Navigiert nur der Tourguide oder navigieren alle? Also haben sie alle Google Maps oder was auch immer für App am Motorrad offen oder sollen sie die wirklich auf den Tourguide verlassen, weil der hat eher Navi und der navigiert uns dorthin, wo wir ausgemacht haben, dass wir fahren?
Verantwortlich für die Route ist der Tourguide.
Mhm.
Punkt.
Mhm.
Der gibt vor das Tempo.
Mhm.
Das schließen würde jetzt auch den Kreis mit den Kurven fahren, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, schließen.
Mhm.
Ein guter Tourguide, ja, fährt schon mal die Kurven in einem Tempo an, in dem Wissen, dass das für die Hinteren passt.
Ja.
Ja, das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der noch relativ jung oder unerfahren ist, werde ich nicht mit Vollgas durch die Kurven ballern, dass der Hintere nicht mitkommt, sondern ich werde vorhin schon mal das Tempo so vorgeben, dass das stimmig ist.
Mhm.
Von der Navigation her ist es so, ich sollte mich auf den Tourguide verlassen können. Der muss wissen, wo es lang geht. Also es gibt, glaube ich, nichts Peinlicheres, als wenn du als Tourguide dastehst an einer Kreuzung oder irgendwo und nicht weißt, okay, wohin jetzt? Gell? Zeigt natürlich auch dann nicht von sehr guter Vorbereitung oder Kompetenz. Ich soll aber auch nicht mein Hirn als Teilnehmer ausschalten. Ja? Wenn jetzt der Tourguide, Fehler können immer mal passieren, sage ich mal, am Schmoren zusammenfährt, soll ich nicht wie ein Lämmling hinten nach. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, der Tourguide gibt die Route vor, der kennt die Route und der Teilnehmer kann sich auf das Fahren, auf das gemeinschaftliche Erlebnis, auf die schönen Eindrücke, auf die Runden fokussieren.
Passt. Anderes Thema, Intercom, also miteinander kommunizieren. Was sagst du, ist es sinnvoll, miteinander verbunden zu sein, um miteinander reden zu können, oder ist es dann ein Torgequatsche? Gibt es da Spürregeln?
Also das ist ein großes Streitthema. Mhm. Ich glaube, wenn man da mal anfängt zu reden, Intercom ja oder nein, wir werden nie fertig.
Genau, einfach deine Meinung.
Ja. Wir werden nie fertig. Für mich persönlich, ich habe ein Intercom. Mhm. Ich benutze gern das Intercom von Cado, weil es für mich einfach am handlichsten ist, am bedienerfreundlichsten. Jetzt haben sie auch zum Beispiel, was ich ganz toll finde, das neue Backdog Pro rausgebracht, was schon eine SOS-Funktion eingebaut hat. Mhm. Und von dem her ein zusätzliches Feature bietet und ich mit Cado die besten Erfahrungen vom Sound und vom Klang her gemacht hat. Es ist ja ganz interessant, das habe ich erst vor kurzem, habe ich erst einen Bericht dazu geschrieben über die Cado Sound Labs. Die haben ja in Niederbayern ein riesengroßes Labor, wo nur zum Thema Sound geforscht und entwickelt wird. Und da wird jetzt, ich vermute, heuer noch was irrsinnig Großes kommen. Okay. Was es genau ist, war natürlich nicht zum Herausfinden, da halten sie sich sehr bedeckt. Aber das wird ganz, ganz spannend. Aber um auf das Thema zurückzukommen, ich für mich selber hab's drauf. Ich verwende es sehr eingeschränkt da. Also ich habe für mich selber maximal einmal Musik laufen. Wenn ich jetzt, sage ich, in der Stadt unterwegs bin oder auf einer Strecke, wo ich weiß, da brauche ich nicht so viel Konzentration, da brauche ich jetzt nicht extrem aufpassen, also wo man so ganz gemütlich dahin bummelt.
Mhm. In der Gruppe?
In der Gruppe kann es sinnvoll sein. Mhm. Ich sage, da geht's eher, mir geht's in der Gruppe eher um die Kommunikation mit dem Last Rider.
Okay, das also erste und der letzte. Ja.
Ob ich das jetzt mit der automatischen Intercom-Funktion nutzen muss oder ob ich meine Siri hernehme und den hinten dann anwerfe oder er mich von hinten anwerfe, das ist im Grunde egal. Das Intercom ist einfach ein großes Tool, um sich zu verständigen.
Ja.
Kommt natürlich auf die Gruppen drauf an, wie groß die ist. Mhm. Ob ich dann sage, passt, die schalte mir einen anderen ein. Ich habe zum Beispiel den Fall gehabt bei den Fellows Rides, da sind wir 100 Teilnehmer und mehr. Da ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch in der Mitte zwei, drei Leute permanent in der Leitung zu haben, um sie einfach auszutauschen und zu sagen, okay, passt, du, da kommt was oder da können wir jetzt, sind wir safe, einfach ein bisschen auch Zwischenberichte zu bekommen.
Weil was, ich ja,
was ich allerdings nicht mag, ist diese Dauerbeschallung.
Ja, genau.
Also ich, auch wenn ich jetzt nur mit einer kleinen Gruppe unterwegs bin, mit drei, vier Freunden oder was, mir lenkt das zu sehr an. Ich will mich beim Fahren aufs Fahren konzentrieren. Da brauche ich dann, wenn es dann wirklich ins aktive Fahren geht, wo ich meine Kurventechnik brauche, wo ich ein gewisses Tempo habe, da will ich nicht abgelenkt werden. Ich telefoniere auch nicht. Wenn ich einen Anruf einer kriege, dann bleibe ich stehen. Und telefonieren. Also das ist was, wo ich sage, ich will von vorn nicht abgelenkt werden.
Ja, das sehe ich genauso wie du.
Das ist,
ja,
also wir zwei sind uns da einig. Ich für mich selber sehe auch keine Notwendigkeit, dass ich mich mit wem aus der Gruppe unterhalte. Mei, heute haben wir wieder ein schönes Wetter oder mei, schau, gestern war ich aus und mir ist das und das passiert. Ja. Das hat nichts verloren.
Ja. Das heißt zusammengefasst für mich, der Tour Guides und der Last Rider absolut sinnvoll, da verbunden zu sein,
absolut.
Und die anderen eher sogar nicht. Ja. Oder?
Also ich will jetzt...
Es ist kein Verbot. Jetzt,
nein, es soll kein Verbot
aber sein. Aber am sinnhaftesten ist es erster und letzter und dann fahren wir gemeinsam und jeder genießt die gemeinsame Ausfahrt.
Genau. Wie ist ja jeder dann für sich persönlich in der Gruppe und ob das kennen sie ja oft Leute. In der Gruppe hast du eine kleine Gruppierung und die sind von Standard immer verbunden. So jetzt machen. Das, aber ich persönlich bin der Meinung, je weniger Ablenkung beim Motorradfahren, desto besser, weil desto mehr kann ich mich auf das geile Gefühl von vorn, auf die Umgebung und auf den Ride einlassen.
Ja, bin ich bei dir. So, jetzt da fahren wir ja nicht nur, sondern Wochen auch Pausen und sitzen da noch beieinander und so die Stammtischgespräche. Ne? Ja. Und da gibt's ja immer so ein paar Klassiker, die man am Stammtisch ausdiskutiert, wie zum Beispiel, du hast schon gesehen, der Angststrafen bei dem, der ist aber schon ein Brat am Hinterraffen. Ne? Wie stehst du zu diesem Thema Angststreifen?
Der Angststreifen,
ist
oder?
Ist das eher, also wenn man einen hat, ist das eher, aha, der fährt vernünftig oder braucht man den bis außen ausgefahren, dass man als echter Biker gilt?
Dem Ganzen möchte ich eins vorausschicken. Ich persönlich finde den Ausdruck Angststreifen oder...
Ein völliger Blödsinn. Ne?
Ja. Kein Blödsinn, falsch definiert.
Ja.
Für mich ist es eher der Respektstreifen.
D'accord.
Mhm. Absolut. Der Angststreifen, um das, wenn es jetzt wer nicht weiß, zu erklären ist, wenn ich auf meinem Motorradl, vom Hinterreifen wie auf dem Vorderreifen, ist der Bereich vom Reifen, der nicht befahren wird. Mhm. Also wo ich sehe, meistens häufig so um den Dreh so groß.
So 1,5 Zentimeter.
Genau.
Ja, links, der rechts bis zum Karkassenende.
Genau. Ja,
bis zum äußeren Ende, links und rechts vom Reifen.
Genau, der einfach nicht befahren wird.
Ja.
Sagt für mich aber rein gar nichts über das Fahrkönnen des Fahrers aus. Für mich erkennt du einen guten Motorradfahrer daran, wie sein Motorrad beim Langsamfahren handeln kann.
Mhm.
Und da rede ich jetzt nicht von 30-40 km/h, sondern wirklich im Sinne von 5 km/h, 6 km/h, 7 km/h.
Mhm.
Da siehst du ganz genau, kann der mit seinem Motorrad umgehen oder nicht. Der Angststreifen an sich oder der Respektstreifen, weil es natürlich auch die Frage oft gibt, ja, ist es notwendig, dass ich den abfahre? Es ist so ein bisschen eine Sicherheitsreserve. Es macht auf jeden Fall Sinn, einen Angststreifen oder den Respektstreifen einzufahren.
Ja.
Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich rausgehe und den Reifen draußen am freien Feld abballer, sondern wirklich auf einer großen Fläche einfahre.
Mhm.
Sprich, wo ich einfach ein bisschen Kreisel fahre, und den Reifen auch in dem Bereich, also wirklich am äußersten Rand einfahre, damit ich, wenn ich mal in eine Situation komme, wo ich wirklich den kompletten Reifen brauche, nicht dann auf einer Fläche bin, die ich noch nie benutzt habe.
Ja.
Weil der Reifen braucht eine gewisse Zeit, um die volle Leistung
Grip aufzubauen.
Ja, genau.
Mhm. Das heißt, muss man nicht unbedingt mit Hang-off machen, sondern im Langsamfahrbereich.
So ist es.
Durchdrücken,
so ist es.
Ja, links, rechts.
So ist es.
Ja.
Mhm. Ich sag, das gehört genauso dazu wie das eigene Training, das eigene Vorbereiten. Ich bereite einen neuen Reifen auch vor auf die Ausfahrt oder auf die kommenden Ausfahrten.
Dabei bin ich bei dir. Anderes Thema am Stammtisch ist ja oft auch so Medien wie so Motorradclubs und Motorradcommunities gesehen werden. Hast du Erfahrungswerte, wie werden ihr von den Medien wahrgenommen? Oder was sagst denn du, wie stehen denn so meistens Nicht-Motorradfahrer zu Motorrad-Communities, zu großen Ausfahrten? Weil viele Autofahrer sagen, jetzt fahren da 25 Motorradfahrer von mir, kann nicht überholen und hin und her, geht mir auf die Nerven, was tut die da überhaupt miteinander und hin. Ja, laut sind's und ja. Wie erlebst du das so medial?
Ja, also medial habe ich häufig das Gefühl, dass die Biker-Szene sehr gerne an Pranger gestellt wird. Sei es jetzt zu laut, zu schnell, zu mächtig, zu groß, wie du auch schon gesagt hast, der Autofahrer, geht nichts weiter vor mir, oder jetzt überholt mich schon wieder ein Motorradfahrer, so ein Wahnsinniger. Gell?
Mhm. Organspender fällt dann ja immer wieder. Ja.
Ja. Mhm. Und das ist halt die Medien. Ich bin ein sehr medienkritischer Mensch, gell? Und die Medien brauchen halt immer wieder irgendeinen Aufhänger. Wo wird drauf rumgeritten? Und der Motorradfahrer ist da leider nach wie vor sehr gerne in der Schusslinie. Ob das jetzt dann in speziellen Fällen auch gewisse Fahrverbote sind, sei es Tempobeschränkungen für Motorradlfahrer, DB-Beschränkungen, wie es in Tirol eben sind. Die Sinnhaftigkeit stellt sich mir immer. Die ganze, wie viel Sinn macht es wirklich, gell? Mhm. Oder auch, wie viel Sinn macht es, jetzt global zu behaupten, boah, die Motorradfahrer, die nerven, weil die sind alle so laut. Klar, du hast immer einen Ausreißer dabei. Du wirst immer Poser haben oder Leute, die sich nicht respektvoll im Straßenverkehr verhalten. Mhm. Das wirst du immer haben, gell? Aber es wäre ein Fehler zu sagen, genau wegen so ein paar Ausreißer verreiße ich die ganze Community. Mhm. Darum finde ich es auch selber ganz wichtig, mit einem gewissen Respekt, mit einer Vorbildfunktion hinauszugehen und mich so im Straßenverkehr zu verhalten, dass ich niemand anders gefährde und auch nicht meinen anderen nerv.
Ja.
Ist natürlich beim Motorradfahren, ja, es spalten sich die Interessen und ich sage auch die Meinungen, warum. Ich selber würde jetzt lügen, wenn ich sage, ein aufhaltender Motor ist nicht geil.
Ja.
Weil wir kennen alle das Phänomen Tunnel.
Mhm.
Wenn du einen Tunnel als Motorradl vor dir siehst, ne, dann kippt der Schalter so, jetzt schalte ich einmal runter und
mindestens ein oder zwei Gänge.
Ja. Sagen wir uns ehrlich, das ist geil. Und es gehört zum Motorradlfahren, für mich gehört ein gewisser Sound dazu.
Mhm.
Aber ich muss nicht unbedingt mit offener Klappe durch eine Ortschaft fahren und dort Vollgas auftreiben.
Ja, genau. Wenn ich auf der Freilandstraße auftreibe, stehe ich kann, wenn ich in einer Ortschaft mit der dritten aufziehe, stehe sicher jemand oder höchstwahrscheinlich jemand. Also das ist dann wieder die Eigenverantwortung eines jeden.
So ist es. Ich meine, ich verstehe auf der einen Seite, dass es auf gewissen Strecken, wo am Tag 1.000, 2.000, 3.000 Bikes durchfahren, sich der Anwohner gestört fühlt.
Ja.
Das wird mich, glaube ich, auch selber auch stören. Gell?
Ja.
Und darum sage ich, da ist es wichtig, dass man auch in einen gewissen Dialog miteinander tritt. Einfach gehört zu werden, aber auch zuzuhören.
Mhm.
Das heißt, der Biker sollte ja irgendwo verstehen, passt, da nehme ich mich ein bisschen zurück, dafür lasse ich es dort wieder krachen.
Mhm. Ist das auch so ein Ziel von euch, das zu forcieren, zu unterstützen, so auch in Dialog zu treten mit Anrainern, mit Politik, mit Medien?
Absolut. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt in eine Gemeinde und sage, pass auf, ich kläre über die Motorradszene auf. Gell? Das kann durch Charity-Geschichten passieren, wie durch ein Fellows Ride.
Mhm.
Da sieht man, okay, das ist eine große Gruppe, aber die verhalten sich korrekt.
Ja.
Die haben ein harmonisches Miteinander, die machen eine gute Aktion, die was Sinn macht und die setzt sich für was ein.
Und eine gute Stimmung noch dazu.
So ist es.
Ja.
Ich habe letztes Jahr beim Fellowsride von der Polizei wieder eine tolle Rückmeldung gekriegt. Das ist, wenn wir starten, gibt es immer ein kurzes Briefing von der Polizei. In dem Fall mit mir dann als Ausfahrtleiter.
Mhm.
Und dann kommt er her und sagt, wir brauchen eh nichts reden, weil wir wissen, bei euch ist alles ruhig, friedlich, da verhält sich ja jeder korrekt. Das ist einfach ein
schönes Feedback.
Genau. Ja.
Was war denn so deine schönste Motorrad-Erfahrung oder dein schönstes Motorrad-Erlebnis mit einer Community?
Das sind zwei Sachen. Zwei Sachen fallen mir ein. Das eine ist von einem Fellows Ride, wo wir wirklich mit 100 Bikes unterwegs waren. Und da sind wir dann so die Serpentinen hochgefahren, gell? Und ich schaue dann so nach rechts runter, gell? Und du siehst, und die Gruppen reißen nicht ab. Gell? Das ist auch, boah, das ist einfach geil.
Mhm.
Gell? Also das ist wirklich was, wo ich sage, da bleibt dir das Herz einmal für eine kurze Zeit echt stehen. Und das Zweite ist, nicht ein bestimmter Moment, sondern das ist einfach diese Bestätigung, was du von Teilnehmern kriegst, wo einfach jemand zu dir herkommt und sagt, hey, das war heute eine richtig tolle Ausfahrt, das hat mir Spaß gemacht, wann gibt es das nächste? Und das ist das, warum ich es eigentlich mache.
Ja, wofür du jeden Tag antrittst.
Genau,
ja.
Weil ich einfach sage, ich selber bin so vom Biken begeistert und wenn ich dann andere Menschen auch noch begeistern kann und denen einen schönen Tag bereiten kann, das ist das, was für mich eine gelungene Community ausmacht.
Mhm. Das ist schön. Ja, gefällt mir. Bin ich dabei. Zum Abschluss habe ich jetzt noch ein paar kurze Fragen, so ein Wordrap.
Ja.
Ohne jetzt lang darauf zu antworten, einfach A oder B.
Jetzt bin ich gespannt.
Kurze Antworten.
Eine
hast du mir schon beantwortet. Respektstreifen, Vernunft oder Versager?
Absolut Vernunft.
Eine Solotour oder Gruppenausfahrt, wenn du dich entscheiden müsstest, wofür heute?
Das ist gemein. Ich sage jetzt einfach einmal Solotour.
Ein Tourguide, der zu schnell fährt oder einer, der zu langsam fährt? Was ist für dich respektloser?
Definitiv der Tourguide, der zu schnell fährt. Ein Tourguide trägt die Verantwortung und der muss das Tempo so fahren, dass für alle passt.
Kurvenharzer oder Kurvenschleicher? Was nervt die mehr?
Ich sage jetzt, da ich ja nicht viel dazu sagen soll, gell, sage ich der Kurvenschleicher.
Tätst du als Tourguide jemand zu Hause schicken, der die Gruppe gefährdet?
Absolut. Und sofort.
Leder oder Textil?
Leder.
Ganz ehrlich, schaust du auf die Raffen von anderen Leuten und checkst du den Respektstreifen, zum Beispiel vor einer Ausfahrt, um zu erkennen, wie er benannt ist? Machst du das? Also schaust du drauf?
Ich schaue jetzt nicht auf den Respektstreifen, das ist mir komplett wurscht. Aber ich habe natürlich schon den Blick auf die Reifen, ob nicht gleich einer dabei ist, der was mit einer offenen Karkasse oder so fährt.
Okay.
Also ich schaue mir schon den Zustand genau an.
Der war Tourguide während der Fahrt überholt werden?
Nein.
Elektromotorradl. Echtes Bike oder ein Fahrradl mit Strom?
Ich mag sie gar nicht.
Okay. Ist ein Biker, der nicht im Regen fährt, noch ein echter Biker?
Ja. Ich selber fahre zwar nicht im Regen, ich bin ein Schönwetterfahrer, habe auch natürlich meine Erfahrungen im Regen, da habe ich sogar ein ganz prägnantes Erlebnis. Aber ob ein Bike jetzt im Regen fährt oder sie nur bei Schönwetter auswählt,
ist eine persönliche Entscheidung.
Ja.
Es gibt ja nur die richtige Kleidung und nicht das falsche
Wetter
dazu. Genau. Bringt mir jetzt noch auf eine letzte Frage. In der Gruppenausfahrt checkst du auch, ob die Leute die richtige Bekleidung mit haben? Also auch natürlich gescheit ausgestattet sind, wurscht ob jetzt Leder oder Textil, aber das gescheite Motorradstiefel, Handschuhe, Protektoren und so weiter. Und auch Regenequipment, weil man weiß ja nie, was passieren kann. Checkt ihr das?
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Ich kann vorschreiben, was er auf sein Bike zu tragen hat. Wenn jetzt einer daherkommt mit Flipflops, Muskelshirt und irgendeinem halblustigen Helm, den schicke ich sofort heim. Das heißt, eine gewisse Grundausstattung setze ich voraus, dass der einfach sich der oder die einfach sicher unterwegs ist.
Okay. Genau. Macht das Sinn?
Ja.
Ja, weil aber der Tourguide ja auch dafür nicht verantwortlich ist, aber schon eine Rolle hat, dafür zu sorgen, dass, wie du sagst, es geht ja ums Gut wieder heimkommen und nicht nur ums Erlebnis
während. Ich sehe mich als Tourguide sehr wohl in der Verantwortung.
Ja.
Weil, wenn jetzt was passiert und der war schlecht angezogen, ist es für mich persönlich trotzdem, ich sage, das hätte nicht passieren dürfen.
Ja. Wäre vermeidbar gewesen.
Oder zumindest die Folgeschäden wären vermeidbarer gewesen.
Ja. Genau. Micha, vielen Dank. Es waren spannende Eindrücke zum Thema Motorradland Austria. Hier der Aufruf von uns. Facebook-Gruppe gerne anmelden, Facebook-Seite abonnieren. Instagram-Profil gerne auch abonnieren. Wer nicht so gerne auf der Facebook-Seite ist, aber die Facebook-Gruppe ist halt die Facebook-Gruppe. Schaut auf der Webseite vorbei, checkt euch die Membercard ab 1. November erhältlich
sie
online.
Sie zahlt sich auf jeden Fall aus.
Definitiv. Unter anderem gibt es auch, weil Biken geil ist, als Hoodie von Motorradland Austria, Cappy und noch andere Merchandise-Artikel.
So ist es.
Seid dabei beim Fellows Ride, egal ob in Graz oder in Innsbruck. Und gerne auch, und das nehme ich mir auch vor, beim Warm-up mit Peter Bachmann und dir. Nächstes Jahr im Mai, glaube ich, ist
genau,
das.
Genau, 16. Mai.
16. Mai, FAZ Fonsdorf.
Genau.
um so die Wintersteifigkeit abzuschütteln. Also ihr habt ein tolles Angebot für uns Biker und Bikerinnen. Seid dabei, checkt euch Motorradland Austria und seid Teil der Community. Vielen Dank, Micha, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir sehen uns definitiv wieder.
Ich darf mich auch herzlich bedanken, dass ich meinen Senf ein bisschen dazugeben habe dürfen. Wie gesagt, Motorradland Austria, ich möchte es einfach nochmal betonen, ist ein Herzensprojekt und mir strebt da wirklich eine große Vision vor, einfach die Gemeinschaft zu bilden. Ja. Und ich habe mir auch ein bisschen überlegt, was kann ich so einem Biker mitgeben, ja, so als kleinen Tipp für eine Ausfahrt. Mein Tipp ist, und den habe ich beherzige auch ich, den habe ich auch mal bekommen, ist: Vertrau deinem Bike, weil das Bike hat mehr Ressourcen, als du glaubst. Ja, das heißt, das ist einmal nicht so schlimm, wenn du in einer Kurve schnell dran bist. Du weißt, du hast oder du kannst dir sicher sein, dass das Bike noch, wenn ich jetzt nicht übermäßig drüber bin, mehr Ressourcen hat und die um die Kurven bringt, als du glaubst.
Als du denkst, ja. Mhm. Schön. Passt zu meinem Schlusswort jetzt. Zwei Räder, ein Motor, eine Leidenschaft.
Genau.
Danke, Micha.
Passt. Danke auch fürs Dasein.
Das war's mit der heutigen Folge. Danke, dass du mit dabei warst. Wenn du Feedback für uns hast, egal ob positiv oder kritisch, lass uns gerne einen Kommentar da und wir lesen auch alle und antworten natürlich auch drauf. Danke auch für deine Bewertung und abonniere auf alle Fälle den Podcast, so versäumst du keine Folge. Ein Dankeschön geht an die Kammer Marketing für die Produktion, die Ideen und die Recherche. Die Produktion erfolgt im Auftrag der AG Zweirad.